Wie geht's? Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Veränderung. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Immer zweimal im Jahr, einmal zum Jahresstart und einmal nach der Sommerpause, ist in unserem Podcast Carsten Broster zu Gast. Als wir zuletzt im Januar sprachen, war noch nicht ganz klar, in welcher Rolle er heute sein würde. Manch jemand munkelte, es könne nach der Bundestagswahl womöglich nach Berlin gehen. Für einen Verbleib in Hamburg musste erst das Ergebnis der dortigen Landtagswahlen abgewartet werden. Inzwischen ist klar, Carsten Broster ist immer noch Senator für Kultur und Medien in der Freien und Hansestadt Hamburg. Doch bei aller Kontinuität ist in den letzten Monaten viel passiert. Auch in Hamburg, manches davon machte bundesweit Schlagzeilen. Unsere Gespräche sind immer eine Gelegenheit, mit etwas Abstand von der Tagesaktualität Rückschau zu halten und auf der Basis auch nach vorne zu blicken. Und das tun wir auch diesmal. Sowohl über gute Entwicklungen als auch über krisenhafte. Wer mehr über Carsten Broster wissen will und auch über seine sehr lesenswerten Publikationen, dem empfehle ich wie immer unsere Website www.wiegehts-kultur.de. Dort finden sich biografische Angaben, weiterführende Links und auch der Verweis auf all unsere bisherigen Gespräche. Und jetzt geht es auch los mit unserem Sommergespräch 2025. Ich bin im Büro von Carsten Broster und wir treffen uns, ich habe jetzt gar nicht genau mitgezählt, muss ich gestehen, auf jeden Fall zu unserem traditionellen Halbjahresgespräch, könnte man sagen, zu unserem Sommerinterview. Frisch erholt, hoffe ich, aus einem Urlaub zum Rückblick auf die erste Hälfte des Jahres und Ausblick auf die nächste Hälfte des Jahres. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, hoffe, dass auch im wiederholten Gespräch nicht noch ein paar neue Fragen für dich stellen kann. Aber die erste Frage ist ja immer ganz vertraut. Lieber Carsten, schön, dass ich hier sein darf, schön, dass du Zeit hast und wie geht's?
Bin gespannt, ehrlicherweise. Also ich freue mich, dass wir wieder mal miteinander sprechen, weil ich mich auf die Gespräche immer sehr freue, weil sie eine Gelegenheit geben, etwas grundlegender zu reflektieren und ein paar Gedanken hin und her zu werfen. Ich finde, das habe ich glaube ich auch schon mehrmals gesagt, aber es stimmt gerade wieder, es ist irgendwie immer noch eine halbwegs komische Zeit an der Stelle. Alle haben das Gefühl, dass es richtig schwierig werden wird und die ersten Vorboten sind da. So richtig schwierig ist es in Hamburg noch nicht, anderswo im Land dann schon. Aber wir merken auch, dass es mit Blick auf gerade, was die Frage Rahmenbedingungen von kulturellen, künstlerischen Arbeiten angeht, komplizierter wird, auch die Mittel bereitzustellen und man schon, glaube ich, wieder mal vor einer Situation steht, in der wir alle gefordert sein werden, einer Gesellschaft deutlich zu machen, wie wichtig und wertvoll auch Investitionen in Kunst und in kulturelle Angebote sind. Und ich einfach sehr hoffe, dass wie in den vergangenen Situationen, in denen wir schon mal da standen, das ist ja nicht das erste Mal, das hatten wir während Corona, das hatten wir während der Energiekrise und dann gab es immer so ein bisschen dieses Licht am Horizont und dann ging es gleich wieder schwierig weiter, dass alle Lust haben, sich einzubringen und auch tatsächlich zu sagen, wir kämpfen wieder dafür, dass die Künste und dass die Kultur und ihre Angebote tatsächlich auch die Wertschätzung und die Relevanz zugeschrieben bekommen, die sie unzweifelhaft haben. Man wird das leise Gefühl nicht los, dass das komplizierter wird, weil ich das Gefühl habe, dass mittlerweile auch auf dem kulturpolitischen Feld Akteure unterwegs sind, die das nicht mehr zwingend als Kern ihrer Aufgabe betrachten. Aber dazu kommen wir dann vielleicht ja noch.
Ganz bestimmt. Ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, so, was war das für ein halbes Jahr und war das ein weiteres halbes Jahr wie die vorherigen oder war was anders? Ich habe das Gefühl, vielleicht, was jetzt auch die Themen, die unmittelbar sagen in deinem sagen Feld oder mit denen du persönlich verbunden warst im letzten halben Jahr, waren doch auch einige spannende Themen, die überregionale Bedeutung hatten. Da kommen wir bestimmt gleich auch nochmal drauf. Ich habe mich gefragt, erinnerst du dich an die letzte Frage, die ich dir im letzten Gespräch gestellt habe? Und die Erwartung ist nicht, dass du sie nochmal angehört hast, aber...
Ich muss gestehen, nein, ich erinnere mich nicht.
Ich hatte dich gefragt, was muss passieren, damit wir im Sommer, also das, wenn wir im Sommer, was muss passiert sein, wenn wir im nächsten Sommer kein Gespräch führen? Da hast du gesagt, nur wenn du sagst, mit jemandem, der nicht mehr Kultursenator ist, spreche ich nicht mehr. Mhm. Und das, glaube ich, springt ganz gut wieder, was im Januar war. Nämlich so der Blick auf, es waren Wahlen in Hamburg, es war auch schon klar, es gibt die Bundestagswahlen. Und ich würde dir mal zwei Rückblicke auf das erste Halbjahr anbieten. Ich vermute, beide hast du vielleicht in der Form so 1:1 noch nicht gehört, aber kein Thema wird dich überraschen. Die positive Form, die wahrscheinlich in den Rückblicken, die man so liest, nicht so wahnsinnig im Vordergrund ist. Man könnte eigentlich sagen, wenn man auf dein Amt guckt, Wiederwahl in Hamburg der SPD-geführten Regierung ist geglückt. Du bist völlig ohne Diskussion und zur großen Erleichterung, glaube ich, fast aller Hamburger Kulturschaffenden wieder zum Kultursenator geworden. Du hast auch die Wiederwahl als Präsident im Bühnenverein im letzten halben Jahr gehabt.
Hamburg hat nach langen Verhandlungen, zähen Verhandlungen, die viel diskutierte Oper geschenkt bekommen, jedenfalls sagen die Vereinbarung dazu getroffen. Es gibt eine Perspektive für ein neues Opernhaus. Man könnte auf der Perspektive sagen, läuft. Ziemlich erfolgreiches halbes Jahr mit natürlich noch vielen anderen Dingen, die jetzt da auch an positiven Sachen nicht genannt sind. Die andere, von der ich vermute, dass du sie öfter hörst, Erzählung, würde ganz anders klingen und wäre sachlich, glaube ich, auch nicht falsch. Du kannst mich immer korrigieren. Da könnte man sagen, zum zweiten Mal haben eigentlich alle damit gerechnet, es geht nach Berlin. Und die Verhandlungen der SPD waren dann aber nicht so, dass die SPD Kulturpolitik tatsächlich auf Bundesebene zu ihr machen konnte. Auch dann eben verbunden mit, dass es eine Personalie gab, die, glaube ich, ganz anders war, als sich das viele vorgestellt haben. Die Oper ist ein Erfolg, aber irgendwie hat man das Gefühl, in Hamburg die Begeisterung ist an vielen Stellen doch ausgeblieben. Es gab vielleicht mehr Kritik und Nachfragen und Stirnrunzeln als das Aufatmen und die Freude. Mit dem Hamburg Ballett und der Nachfolge gab es ein fast bundesweit eigentlich im kulturellen Feld groß diskutierte Personalie, bis dann hin auch zur Trennung vom künstlerischen Leiter. In der SPD gab es die Kandidatur fürs Präsidium, wurde am Ende Parteivorstand, wo du am Ende nicht gewählt worden bist. Also man hat auch das Gefühl, so quasi die Negativschlagzeilen wären in den letzten halben Jahren davor, hätte ich wahrscheinlich viel mehr Mühe gehabt, eine solche Liste überhaupt aufzustellen. Jetzt ist meine erste Frage an dich gar nicht auf eins der Themen, bestimmt auf manche, sondern wenn du jetzt mal das halbe Jahr erzählst, wie guckst du denn drauf? Wahrscheinlich irgendwo dazwischen, oder?
Ja, nicht dazwischen, sondern beides gemeinsam, weil das stimmt ja natürlich, das war ein extrem anstrengendes halbes Jahr und man hat an der einen oder anderen Stelle eine ganze Menge zu tun gehabt und ich habe eine ganze Menge zu tun gehabt mit Aufgeregtheiten, auch in der öffentlichen Diskussion über Kulturpolitik, wo ich mir manchmal wünschen würde, dass wir auch vorher über die Relevanz von Tanztheater so diskutiert hätten, wie wir dann über diese konkrete Frage, die Personalie und wie geht man jetzt damit weiter um, diskutieren konnten. Das war schon alles nicht schön, da muss man auch nicht drum herum reden. Und ein paar Sachen habe ich sagen anders als die Öffentlichkeit wahrgenommen, weil ich immer für mich wusste, dass es nur bestimmte Bedingungen gibt, unter denen ich nach Berlin gehen würde. Die waren allen Beteiligten bekannt. Die waren ja auch schon vor 3,5, 4 Jahren klar und die haben sich nicht verändert. Und dass die nicht herbeizuführen sind, war eigentlich am Wahlabend klar. So insofern habe ich mich auch nicht weiter mit der Thematik befasst, dass das andere tun, kann man ihnen ja nicht verwehren, dass das dann wieder rückschwappt in sozusagen die eigene Arbeit auch. Aber das meinte ich vorhin damit, dass man so das Gefühl hat, oder ich auch das Gefühl habe, es ist kompliziert und es wird auch gerade nicht einfacher und ich hoffe nicht, was man aber auch nicht weiß. Chef von mir hat mal irgendwann gesagt, als ich noch an der Pressestelle gearbeitet habe für die SPD, die öffentliche Wahrnehmung sei am Ende wie so eine Waschmaschine. Eine Zeit lang läuft die Trommel in die eine Richtung und irgendwann dreht sich die Trommel, dann läuft sie in die andere Richtung und dann kannst du auch nichts tun, dann kannst du es auch nicht aufhalten. Ich hoffe nicht, dass das so ein Moment war im ersten Halbjahr, weil dann könnte das noch eine relativ schwierige Zeit werden, mit der man dann mal gucken muss, wie man damit umgeht. Aber es ist nicht so, war aber auch früher nicht immer so, dass jetzt alle sagen, hey super, der Borster hat nur tolle Ideen und die setzen wir jetzt um und die Welt wird schön. Sondern Politik heißt auch mit Widerständen umgehen, heißt auch Leute überzeugen und heißt auch damit umgehen, dass man Angebote macht, die keine Mehrheiten finden. Und damit muss man dann auch irgendwie arbeiten. Und bei Besetzungsverfahren ist es halt auch so, dass jede künstlerische Besetzung am Ende des Tages natürlich auch immer eine Wette auf eine Zukunft ist und dass das dann auch mal nicht klappen kann.
Ich habe im Sommer mit der Familie viel Kartenspiele gespielt und ein Kartenspiel hat mit so verschiedenen Jokern zu tun gehabt. Ich habe gedacht, wenn du zwei Joker ziehen dürftest, einen Joker zu einem der Themen und auch noch einem anderen Thema, wo du sagst, darüber möchte ich unbedingt heute sprechen, wenn wir über das letzte halbe Jahr sprechen. Und einen Joker, der aber auch sagt, aber darüber bitte nicht mehr, das ist auch gut gewesen jetzt. Was wären die beiden Themen? Unbedingt und auf keinen Fall.
Ja, das Spannende ist ja, also den auf keinen Fall schon schlicht aus rein rechtlichen Gründen würde ich beim Ballett anmerken, weil ich gar nicht so viel dazu sagen kann, weil so Vertragsauflösungen, die man einfach nämlich schließt, immer auch was damit zu tun haben, dass man bestimmte Dinge dann nicht sagen darf, weil man sich auf eine Sprachregelung verständigt, die dann auch vertraglich festgelegt ist. Ich habe mittlerweile eine gewisse Virtuosität entwickelt, um diese Sprachregelung herum dann auch Text zu produzieren. Aber im Kern kann ich nicht mehr sagen. Das können wir jetzt hier auch auffüllen, aber es würde sozusagen auf eine bestimmte Art und Weise nur Zeit füllen. Gerne sprechen von mir aus tatsächlich über die Oper, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir noch nicht alle begriffen haben, was für eine großartige Chance tatsächlich dahinter steckt, so ein Kulturgebäude mal neu zu denken und es tatsächlich auch von einem privatwirtschaftlichen Mäzen geschenkt zu bekommen. Da bin ich manchmal, muss ich gestehen, tatsächlich, es ist ja eben auch angesprochen worden in der Anmoderation, ein bisschen verdutzt darüber, wie sehr so eine Grundstimmung da ist nach dem Muster, das brauchen wir doch nicht. Das ist doch nicht nötig. Das kann man doch auch sein lassen. So, ich verstehe, dass man Fragen hat. Ich glaube, die kann man auch alle beantworten. Aber im Kern ist ja die Idee, ein neues Opernhaus zu bauen, eigentlich eine ganz wunderbare, ein ganz wunderbares Zeichen für die Entwicklung einer kulturellen Metropole. Und ich frage mich schon, warum es uns bisher nicht gelungen ist, das sozusagen so auch zu vermitteln und was wir dann noch anders machen müssen. Insofern, da probiere ich gerne beim weiteren Sprechen drüber aus, wie man damit umgehen kann.
Ob ich dir ganz die Gefallen tun kann, dass mal wir sehen. Gar nicht über das Ballett sprechen, müssen wir gucken. Ich hätte da die eine oder andere Frage, die mir aber, glaube ich, jenseits dieser rechtlichen, konkreten Rückblickfragen ist. Aber dann lass uns doch gerne bei der Oper bleiben zum Start, weil ich das auch ein ganz spannendes Feld finde. Und ich beobachte vielleicht diese Widersprüchlichkeit, die du gerade ansprichst, bei mir selber. Weil ich einerseits ja auch gern und auch häufig sage, wir brauchen mehr Gründungsgeist, wir brauchen neben dem Erhalt von Institutionen auch mutige Investitionen, wo wirklich was Neues gewagt wird. Und so ein neues, ambitioniertes Haus ist ja auch ein klares Statement von Aufbruch, von eben nicht einfach nur weiter so. Insofern müsste ich eigentlich auch einer von denen sein, die nur applaudieren. Wenn ich so an vergangene Reisen nach Nordeuropa denke, dann habe ich die Oper in Oslo vor Augen, ich habe die Oper in Kopenhagen vor Augen, die letztlich auch neue architektonische, in der Stadt gesetzte Landmarks sind, die sozusagen die Kunstform aber auch verbinden mit einer Position in der Stadt. Und irgendwie habe ich tatsächlich auch vielleicht ein bisschen angesteckt von den vielen Fragen so das Gefühl gehabt, aber in Hamburg braucht es das wirklich gerade? Ist das die wichtigste Investition? Sollten wir uns von jemandem, der quasi vor allen Dingen ja über das Geld, was vorhanden ist, diktieren lassen, wo dieser Aufbruch, wo diese, die Investition passiert? Was würdest denn du sagen, was ist die Kritik, die du verstehst und was ist das, was vielleicht noch nicht genug gesehen wird oder gewürdigt wird bei denjenigen, die eben nicht sofort einfach nur gesagt haben, oh wie toll für Hamburg?
Ich weiß gar nicht, ob ich so differenzieren kann, aber sagen schon in der Darstellung, die du gerade eben gewählt hast. Also am Ende des Tages ist ja die Frage nicht, bauen wir ein neues Opernhaus oder bauen wir kein neues Opernhaus, sondern die Alternative zum Bau des neuen Opernhauses ist die Sanierung des alten Opernhauses. Und wenn man so in andere Städte guckt, die sich gerade mit Sanierungsprojekten von Opernhäusern rumschlagen, dann Köln, muss man das Mannheim. Schon sehr,
grüßen da, ne?
Sehr, sehr dringlich wollen. Man kann auch Stuttgart und die dortigen sozusagen Kalkulationen, wo man nur davor ist. Man kann auch Düsseldorf, die sich dann dagegen entschieden haben zu sanieren und gesagt haben, als Stadt, sie bauen dann lieber neu. Sozusagen, insofern davor stehen wir ja, weil das Haus ist sozusagen A kompliziert, weil sozusagen aus drei verschiedenen Bauzeiten besteht, mit sehr unterschiedlichen, auch nicht zueinander passenden oder sozusagen aneinander gebauten aufgrund der Kriegsschäden unterschiedlichen Gebäudeteilen. Vor allen Dingen, wenn man sich das anguckt, wenn man es mal so übereinander legt, du hast Kopenhagen erwähnt, wenn man die Grundrisse der Hamburger Oper und der Kopenhagener Oper aufeinander legt, dann ist das ganz spannend, weil das ist vorne der Zuschauerraum und die Foyers sind fast identisch von den Größenordnungen, aber der gesamte Bereich Bühne und Hinterbühne und Graben, also da, wo tatsächlich gearbeitet wird, der ist ein Kopenhagen, ich glaube, viermal so groß. Also da gibt es eben die Bühne links und rechts in der gleichen Größe nochmal, dahinter auch nochmal. Das haben wir alles gar nicht, weil die natürlich an einem historischen Ort steht, unsere Oper, wo das gar nicht herbeizuführen ist. Und wenn wir jetzt irgendwann da rangehen würden, und wir haben jetzt ein paar größere Investitionen, die wir auch tun müssen, weil einfach Technik ans Ende ihres Zeitraums kommt und ausgetauscht werden muss. Und irgendwann würde man natürlich sagen, okay, wir nehmen jetzt das Geld in die Hand und sanieren die Oper mal, dass sie die nächsten 50, 100 Jahre da steht. Dann hieße das am Ende, das kennen wir ja, dass alle Betriebsgenehmigungen erstmal erlöschen würden und man einen Zustand herstellen müsste, mit dem die neuen Betriebsgenehmigungen zu bekommen wären. Das wäre dann ja die rechtliche Lage. Und da wissen wir schon, oder so viel ist dann schon klar, dass dafür wahrscheinlich ein einfach nur 1:1 ersetzen nicht funktioniert. Und dann fangen dann immer in den Sanierungsvorhaben die Probleme an, warum dann jahrelang geschlossen ist, warum die Kosten explodieren, man feststellt, man muss das noch machen, dieses noch machen, jenes noch machen. Sodass Dimensionen, die woanders erreicht werden, was die Größenordnung der Sanierungsvolumina angeht, durchaus auch plausibel wären in Hamburg. Und das Haus wäre jahrelang zu. Und wir müssten irgendwo anders einen Interim bauen, von dem ja auch keiner weiß, wo machst du das? Also da sind ein paar Fragen, die, sagen, man auch bedenken muss, wenn man sagt, jetzt, wir brauchen das doch nicht. Und der Punkt ist schon der, und das verstehe ich, dass man sagt, warum habt ihr das nicht vorher diskutiert mit der Stadt? Das hat natürlich was damit zu tun, dass wir gesagt haben, wir verhandeln jetzt erstmal, ob die Option überhaupt da ist, ob wir uns mit Herrn Kühne und seiner Stiftung verständigen können auf ein Modell, von dem wir politisch sagen können, das schlagen wir vor. Das schlagen wir vor zum politischen Beschluss und das haben wir im Frühjahr gemacht. Wir haben einen Vertrag vorgestellt, der erst dann wirksam wird, wenn die Bürgerschaft ihm zustimmt und wenn die haushalterischen Voraussetzungen dafür geschaffen sind, der auch noch ein paar andere Kautelen hat. Der Vertrag ist öffentlich, den haben wir am Tag, an dem wir ihn öffentlich vorgestellt haben, auch vollständig ins Netz gestellt. Das können sich alle angucken, inklusive aller Anlagen. Und haben gesagt, das ist unser Vorschlag, wie man es machen kann. Jetzt gehen wir in die politische Diskussion ob wir es wollen oder nicht. Und die spannende Frage ist eben tatsächlich, wollen wir das annehmen oder wollen wir das alte Opernhaus sanieren? Diejenigen, die sagen, wir wollen es nicht annehmen, wir können doch am alten Haus weiterspielen, sagen implizit, irgendwann spielen wir gar nicht mehr. Und ich will nicht hoffen, dass das jemand ernsthaft denkt, weil da ist, in 3 Jahren haben wir sozusagen 350 Jahre Hamburger Oper, Bürgeroper, also wir reden über eine lange, ausführliche Operntradition, die sagen durchaus auch in die Zukunft geführt werden sollte. Und vor dem Hintergrund finde ich die Idee zu sagen, wir spielen am alten Haus so lange, wie wir es können, wir halten das Haus gut in Schuss, wir ziehen dann mit der Staatsoper in ein neues Opernhaus um, das dann der Stadt gehört, das von der Staatsoper bespielt wird. Also auch all diejenigen, die sagen, ja, wird denn dann Herr Kühne da künftig die Spielpläne bestimmen und die Intendanten aussuchen? Nein, ist auch ausdrücklich geregelt, dass er keinerlei Mitsprache an irgendetwas hat, was künstlerisch, inhaltlich damit zu tun hat, sondern er schenkt ein Haus. Und danach gehört es der Stadt und wird von der Staatsoper bespielt und es ist die neue Staatsoper an der Stelle. Und das alte Opernhaus wird dann anderweitig als Theater genutzt werden, sodass wir am Ende einen Kulturort gewinnen, aber jetzt auch nicht eine zweite Oper, was auch mir manchmal begegnet. Da braucht Hamburg denn 2 Opern? Nein, wird es auch nie haben, brauchen wir auch nicht. Wir sind froh über eine Oper, wir haben dann eine Oper, die eine neue, moderne, der Zeit angemessene Hülle hat, in der man so arbeiten kann, wie man heutzutage arbeitet und die dann hoffentlich auch die Frage, wie öffne ich so ein Haus, wie nutze ich das auch, um andere Angebote dort unterzubringen, wie nutze ich das, wenn ich die Foyerflächen öffnen kann. Und an einer Stelle, die übrigens auch nicht Herr Kühne sich ausgesucht hat, sondern die wir als Stadt vorgeschlagen haben, weil wir immer gesagt haben in der Hafen City, wenn irgendwie auf dem Barkenhöft was entstehen soll, dann soll das bitte eine öffentliche Nutzung sein. Lange hat man gesagt, das ist dann das Parlament des Nordstaates, wenn Hamburg und Schleswig-Holstein irgendwann mal fusionieren. Da glaube ich in meiner Lebzeit nicht dran. So dass wir dann gesagt haben, okay, als das Angebot kam, ich würde euch eine Oper schenken, beziehungsweise wir mit ihm das dahin verhandelt haben, dass sein ursprüngliches Angebot sich in dieses Angebot verwandelt hat, dass wir gesagt haben, dann können wir uns vorstellen, wir nehmen dieses Grundstück, weil es sich dafür eigentlich wunderbar eignet und weil man es dann öffnen kann zu einem öffentlichen Raum, zu einem öffentlichen Park mit einem begehbaren, hoffentlich Operngebäude, das nochmal ganz anders an der Stelle wiederum den Fluss, die Elbe und die Öffentlichkeit in Hamburg erlebbar macht, auch für diejenigen, die jetzt sagen, ich brauche nicht 4 Stunden Wagner heute Abend. Und ich glaube, wenn wir da erstmal Bilder zu haben und jetzt der Wettbewerb zeigt, was da gehen kann, dann vielleicht auch nochmal der ein oder andere überlegt, ob das nicht doch eine gute Idee sein kann. Aber ein bisschen verdutzt mich schon, wie sehr Leute sagen, ach nee, komm, lass mal, brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir machen einfach am alten Standort weiter. Das wird dazu führen, dass ein Kultursenator, ob ich das dann in ein paar Jahren bin oder meine Nachfolgerin oder Nachfolger, mit einer sehr, sehr hohen Rechnung in die Bürgerschaft kommt und sagt, ich brauche jetzt übrigens einen 3-stelligen Millionenbetrag im oberen Bereich Minimum, um tatsächlich das alte Opernhaus dauerhaft in Betrieb zu setzen.
Ein Kritikpunkt ist ja auch vom Standort gewesen, dass es ein kolonialer Erinnerungsort für Hamburg auch sein kann, sein sollte. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Gestaltung des Areals aber tatsächlich in den Händen der Stadt. Inwiefern ist das im Konzept ohnehin auch berücksichtigt?
Na, wir haben ja im letzten Jahr schon ein Dekolonisierungskonzept beschlossen als Stadt, in dem wir gesagt haben, wo wollen wir auch koloniale Erinnerungsorte sozusagen entwickeln. Das damals entstanden ist gemeinsam mit dem Beirat, den wir eingerichtet haben. Und da ist der Barkenhafen immer benannt worden als tatsächlich ein Ort, der zu markieren ist. Das gilt auch nach wie vor. Das betrifft aber nicht das Barkenhöft, also nicht die Spitze. Die war eigentlich nie ein Thema, sondern es betrifft eher ein Stück weit dann in das sozusagen Becken hinein, sozusagen dort entsprechend einen Raum zu schaffen, vielleicht auf dieser künstlich aufgeschütteten Insel. Das ist eine Diskussion, die wir gerade haben. Das heißt, da wird es eine Markierung geben. Da wird es auch eine öffentliche Markierung geben. Das ist schon viel länger im Gespräch als die Festlegung auf den Opernstandort. Und daran ändert sich auch nichts. Aber es war nie das Barkenhöft, sagen tatsächlich explizit genannt. Der Vorschlag ist mir das erste Mal begegnet, nachdem wir vorgeschlagen haben, dort die Oper zu bauen, wo jemand sagte, aber da soll doch das Dokumentationszentrum hin. Was insofern nicht ganz richtig ist, weil das Dokumentationszentrum ja eine Bundesidee ist, für die Hamburg zwar mal gemeinsam mit Berlin in einem Projekt, das die Kulturstiftung des Bundes gefördert hat, erst Überlegungen angestellt hat, was das inhaltlich sein soll. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages aber immer sehr deutlich gesagt haben, ob das entsteht, wo das entsteht und wie das entsteht, entscheiden Sie und nicht irgendeiner der beteiligten Projektpartner. Und insofern sind wir dann noch ein paar Schritte davor an dieser Stelle. Und da wird, glaube ich, jetzt etwas auf einen Ort projiziert, weil man damit eine Diskussion lostreten kann über die Notwendigkeit kolonialer Markierung, wofür ich eine Sympathie habe, weil ich finde, die muss da stattfinden. Aber da werden Zusammenhänge auch ich sag mal, herbeikonstruiert, die ich jetzt so vorher zumindest nicht gesehen habe und auch diejenigen, die das dekolonisierende Erinnerungskonzept geschrieben haben, so vorher nicht gesehen haben, sondern da war der Bakenhafen benannt und das ist der Ort, an dem wir auch eine Markierung und ein entsprechendes Informationsangebot dann sicherstellen werden.
Eine andere Frage, die ich noch hatte, das fast schon so ein bisschen amüsiert und aber auch neugierig auf den Blick hinter die Kulissen, ist, dass, glaube ich, irgendwo im Rahmen der Verkündigung, der Pressemitteilung auch stand, dass es eine Vereinbarung gibt, dass auf eine gewisse, gar nicht so kurze Zeit festgelegt ist, dass dann dem Haus aber auch nur Oper stattfinden darf. Und da habe ich mich einfach auch gefragt, diskutiert man dann auch so einen Begriff, was eigentlich Oper ist und was nicht mehr Oper wäre? Das ist ja schwer vorstellbar.
Nee, das stimmt. Also was gemeint ist, ist das, was ich vorhin sagte. Also das Haus wird dann von der Hamburgischen Staatsoper GmbH bespielt. Das ist der entscheidende Punkt. Also sozusagen, es soll die städtische Gesellschaft, die die Hamburgische Staatsoper ist, momentan mit ihren Sparten Ballett, Oper und dem Philharmonischen Staatsorchester, dort einziehen und sie verantwortet das Programm. Was nicht stattfinden soll, ist, dass die Stadt sagt, so super, wir haben hier einen neuen Kongresssaal, hier kann man doch auch tolle Veranstaltungen mit 1800 Teilnehmenden machen und sagen, wir kümmern uns hier gar nicht mehr um Kultur. Ist aber nicht festgelegt, dass da jetzt nur Oper stattfinden soll, sondern es geht darum, dass die Hamburgische Staatsopern GmbH, die nun schon Jahrzehnte existiert, und Rechtsnachfolger sozusagen von 350 Jahren Operngeschichte in Hamburg ist, dieses Gebäude bespielen soll in der künstlerischen Freiheit, die eine Intendanz dann dort hat. Und das ist das, was damit gemeint ist. Und das finde ich auch völlig nachvollziehbar, weil das ein Stifter jetzt sagt, ich baue euch nicht eine Hülle, damit ihr danach irgendwie Kongressgeschäft oder was weiß ich auch dort veranstaltet, finde ich sehr plausibel.
Ist ja sogar eher eine gute Nachricht, weil wahrscheinlich sonst ja die Richtung in kommerzielle Verwertbarkeit gehen würde und genau. So eigentlich ein Schutz da
ist. Die ist am Ende ausgeschlossen dafür, so es geht darum, die Hamburgische Staatsoper wird das sein. Wir haben auch, also die Konstruktion, die ja vertraglich vorgesehen ist, wenn wir denn in diese Errichtungsgesellschaft perspektivisch mal gehen, ist ja auch, dass die Stadt und die Staatsoper jeweils Minderheitsanteile an dieser Gesellschaft erwirken. Also dass sozusagen hauptsächlich in der Verantwortung, vollständig in der Verantwortung die Kühne Stiftung baut und entwickelt, aber sowohl Stadt als auch Staatsoper Partner, also Minderheitenpartner in diesem Projekt sind, um genau das auch schon mal quasi aufs Gleis zu setzen.
Und wir müssen nicht fürchten, dass wenn eine Kritik in der Zeitung jemand sagt, das ist keine Oper mehr, dass das dann sozusagen das Projekt...
Nein, das überhaupt nicht. Und nochmal vor allem, das finde ich immer das Interessante, weil ich glaube, der eine oder andere immer so ein bisschen das Gefühl hat, es würde dann der Hamburgischen Staatsoper so ergehen wie dem HSV. Das ist, also da ist vertraglich schon, da empfehle ich auch den Blick in die Verträge, sagen jegliche Form der künstlerischen Einflussnahme, also hinsichtlich der Frage, kann auch der Mäzen bestimmen, was jetzt seiner Meinung nach Oper ist oder nicht, oder dann nachfolgend dann meinetwegen die Stiftung. Auch das kann sie nicht, sondern es geht darum, dass die Hamburgische Staatsoper das Gebäude bespielt.
Dann kann man vielleicht ja tatsächlich auf sowas wie einen Elbphilharmonie-Effekt auch ein bisschen hoffen, denn wenn man da zurückspult, habe ich das Gefühl, gab es ja doch auch eine sehr stirnrunzelnd kritische Begleitung des Projektes eigentlich bis ganz kurz vor Eröffnung und heute hat man das Gefühl, es ist nicht mehr wegzudenken. Ist das so ein bisschen auch deine Vermutung, deine Fantasie, dass wenn es einmal dasteht, eröffnet ist, dass es dann ganz eigene Kraft und Magnetismus entfalten wird?
Das hoffe ich ein bisschen. Also ein bisschen ist es anders, weil natürlich die Elbphilharmonie damals ins Leben gekommen ist, nachdem man lange über den Standort diskutiert hat, ganz viele Ideen, auch ganz viele krude Ideen im Raum waren, was das denn sein könnte, was man dort bauen kann. Und dann kam eine Skizze. Und dann haben sich ja alle in diese Skizze verliebt. Und dann hat man beschlossen, okay, daraus das Gebäude, das hinter dieser Skizze, hinter diesem wehenden Segel sozusagen steckt, als dann die ersten Renderings kamen, das wollen wir bauen. Wir sind jetzt ja in einer anderen Situation. Es gab damals gar keinen Wettbewerb oder so, man hat es einfach entschieden. So, und jetzt sind wir in einer Situation, wo wir gesagt haben, nein, wir wollen dort sagen, wir wollen dort an diesem Ort das Opernhaus bauen, nachdem wir vorher in der Tat keine lange Diskussion darüber geführt haben, ob wir denn ein neues Opernhaus brauchen. Das ist sicherlich richtig, weil es eigentlich in dem gar nicht sich als Frage stellte, sondern wir irgendwie wussten, wir laufen auf eine Situation hinaus, wo wir irgendwann mal mit der schlechte Laune verursachenden Drucksache kommen, in der wir sagen, wir müssen jetzt sanieren. Und da redet man jetzt ja nicht jahrelang im Vorfeld darüber, dass man mit dieser schlechte Laune machenden Drucksache irgendwann kommt. Und haben dann die Idee dieser dieser Schenkung gehabt, die am Anfang, das darf man ja auch nicht vergessen, von Herrn Kühne nicht als Schenkung gemeint gewesen ist, sondern die erste Idee, die er vorgeschlagen hat, war ja, ihr gebt mir die alte Oper, die reiße ich ab, baue dann da irgendwie Büros hin und aus den Immobilienerlösen baue ich dann auf einem Grundstück, das ihr mir gebt, eine neue Oper, die mietet ihr dann zurück, wo wir dann gesagt haben, wir erkennen gerade nicht die Schenkung. Und dann haben wir aber gesagt, okay, lass uns weiter darüber reden, weil wenn dahinter doch die Idee einer Schenkung steckt und das jetzt nur unglücklich rübergekommen ist, dann können wir das ja vielleicht noch miteinander hinbekommen und das haben wir dann im Laufe Laufe von 2 Jahren auch an einen Punkt gebracht, an dem wir eine völlig andere Situation haben. Die alte Oper ist raus aus der Gleichung. Es geht darum, dass wir gesagt haben, dieses Grundstück können wir zur Verfügung stellen, weil wir es da städtisch für sinnvoll erachten, weil dort immer eine öffentliche Nutzung gedacht war. Und dort können wir uns beteiligen an den speziellen Gründungskosten. Und dann baut die Kühne Stiftung auf eigenes Risiko und mit vollständiger eigener finanzieller Verantwortung dort das Haus zu Ende. Und dann gehört es danach der Stadt und wird von uns bespiegelt. Ich glaube, es wird eine andere Form von Fantasie, was diesen Ort angeht, geben, in dem Moment, in dem in dem architektonischen Qualifizierungsverfahren die Entwürfe vorliegen und man eine Vorstellung davon bekommt, wie sieht dieser Ort dann aus, was kann dort passieren. Und dann ist am Ende immer entscheidend auf dem Platz. Also in dem Moment, in dem das Haus da steht und man es betreten kann, glaube ich, werden sich die ein oder andere Vorstellung davon verändern. Aber ich mache mir keine Illusionen. Bis dahin werden wir noch viele spannende Diskussionen erleben, auch weil natürlich dahinter so eine Diskussion steckt, die vielleicht viel tiefer geht als dieses Bauprojekt insgesamt und die mir schon ein bisschen Sorge macht, weil natürlich die ein oder andere Stimme, die sagt, wieso gebt ihr dafür denn Geld aus, in letzter Konsequenz ja eigentlich auch heißt, wieso gebt ihr denn für Oper Geld aus? Also man merkt schon auch, dass es eine bestimmte Form von Frage, warum gibt es denn diese Kunstform überhaupt und warum fühlt man sich öffentlich verantwortlich für diese Kunstform, dass diese Fragestellung auch in den öffentlichen Raum getragen wird. Und das ist jetzt eine Diskussion, die ist eigentlich völlig unabhängig davon, ob ich ein neues Haus baue oder nicht, zeigt, dass man schon darum kämpfen muss, dass diese ja tatsächlich sehr eigentümliche, sehr überbordende, ein bisschen aus der Zeit gefallene, aber gleichzeitig deswegen ja auch so wahnsinnig spannende Kunstform immer wieder eine neue Legitimation braucht und immer wieder auch einen neuen Relevanzzuspruch aus Gesellschaft braucht. Und darum wird man sich auch kümmern müssen. Da bin ich ganz gespannt und weiß auch, dass die neue Opernleitung mit Tobias Kratzer und mit Oma Meyer-Welber als Intendant, als Generalmusikdirektor da schon jetzt Feuer und Flamme sind, ab in 3 Wochen zu zeigen, was denn alles gehen kann an der Oper, wenn man damit mal anfängt und wie das auch aussehen kann.
Und da glaube ich wirklich Beispiele wie Oslo, Kopenhagen zeigen ja auch, dass das Haus da nicht einfach neutral ist, sondern dass es einen Beitrag leisten kann, eigentlich auch zu diesem Plausibilisieren. Vielleicht, wenn wir thematisch weitergehen, ich habe gesagt, ganz ersparen würde ich die Frage auf das Hamburger Ballett nicht. Mir ist klar, dass so im Rückblick, glaube ich, auch eigentlich alles in Interviews, was du sagen kannst, gesagt ist. Deswegen möchte ich jetzt gar nicht den Fall nochmal aufrollen, sondern würde mich eher fragen, für mich steckt da drin eine Frage, die auch schon Ausblick in die Zukunft ist, nämlich wie kann Nachfolge nach sehr, sehr prägenden Epochen in Kultureinrichtungen gelingen? Als Wuppertaler denke ich immer an Pina Bausch. Man könnte aber auch Frank Castorf und die Volksbühne sich angucken. Und das Schwierige merkt man vielleicht schon daran, wenn man die beiden Namen aufruft, sieht man, dass es vielleicht gerade mehr Beispiele für nicht geglückte Nachfolgen gibt, als für wirklich geglückte bei so sehr epocheprägenden Persönlichkeiten. Ich habe manchmal, wenn egal wo jemand in so Fußstapfen berufen wird, fast schon vor dem ersten Arbeitstag Mitleid mit der Person, weil ich denke, wenn man jetzt eine Wette abschließen würde, ob es glückt oder nicht, ist statistisch die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich höher, dass es schwierig wird, als dass es ein Kmate Wiesen, wie die Österreicher sagen würden, wird. Deswegen würde mich interessieren, wie guckst du generell auf das Thema jetzt im Rückblick mit Blick auf künftige Nachfolgen? Gibt's was, was man lernen kann? Gibt's was, was man künftig anders machen würde? Oder ist dann doch jeder Fall ein Einzelfall und man kann da nichts draus abstrahieren?
Nee, gute Frage. Also man versucht natürlich immer aus konkret gemachten Erfahrungen zu lernen. Ich glaube erstmal, es hat schon viel mit Einzelfällen zu tun und es hat natürlich auch viel damit zu tun, inwiefern eine Institution durch eine Person vorab geprägt ist oder nicht. Und natürlich ist es, es gibt ja auch Menschen im Theaterbereich, die sagen, alles über 8 Jahre ist zu viel, was ich jetzt nicht finde. Also es gibt auch Beispiele, wo man jetzt mal sagen muss, am Thalia-Theater, wenn ich mir angucke, wenn Joachim Lux nach 16 Jahren jetzt geht, bisher macht das den Eindruck eines sehr harmonischen Übergangs zu Sonja Anders. Und sagen auch einer sehr vernünftigen sagen Art und Weise, wie man dort miteinander auch umgehen kann, sodass dann am Ende eben auch immer konkret ist. Und die Frage, die sich, glaube ich, stellt ist und die man jetzt nochmal stellen muss und vor der wir jetzt in dem konkreten Fall sagen Hamburg Ballett stehen, ist, nachdem das jetzt so gelaufen ist, wie es ist, ist es sinnvoll, dass die Kompanie sich mal verständigt, mit was für einer Form von Rollendefinition einer künftigen Leitung sie eigentlich in ihrem Kopf operiert oder in den Köpfen operiert. Ich glaube auch nicht, dass es da eine übereinstimmende, einheitliche Vorstellung gibt. Aber natürlich ist es was anderes, ob jemand, Frank Castorf ist ja ein ähnliches Beispiel, sozusagen als regieführender Intendant, um bei dem Beispiel zu bleiben, sozusagen sehr prägend und sehr intensiv mit dem Haus selber arbeitet oder ob man sagt, das ist eine Persönlichkeit, die tatsächlich stärker auch kuratiert, zwar auch mal choreografiert oder auch mal Regie führt, aber nicht in der gleichen Art und Weise. Diesen Stress sehen wir auch bei Häusern, wenn sie sonst zwischen Regieführenden und eher aus der Dramaturgie kommenden Intendanzstrukturen wechseln. Oder wenn wir jetzt sehen, was wir auch häufiger sehen, wenn wir von klassischen Intendanzmodellen zu Teamlösungen kommen, da gibt es überall immer Knirschen im Gebälk einer Institution, das auch völlig selbstverständlich ist. Und die Frage, vor der wir als Politik ein bisschen stehen, auf die ich aber auch noch keine abschließende Antwort habe, weil sagen die ganze Bandbreite an unterschiedlichen Anforderungen da gleichermaßen uns herangetragen wird und nicht alles gleichzeitig zu realisieren ist, ist, dass wir eigentlich sagen, und das wäre auch mein Punkt immer, ich würde immer Hinweise geben und Ratschläge geben von außen, die würde ich aber sozusagen bilateral in der jeweiligen Übergangsphase geben, und was davon dann angewendet wird oder nicht angewendet wird, ist aber tatsächlich in der Verantwortung des jeweils dann auch Verantwortung Übernehmenden oder des übernehmenden Teams in der künftigen Zeit, dass wir jetzt als Stadt quasi sagen, und folgende Dinge geben wir vor für den Transformationsprozess von außen, führt ja auch schnell in den Ruch von Eingriffen in die Kunstfreiheit. Man kann da Angebote formulieren, und wir haben das jetzt mit Blick auf die Interimsleitung ja auch gemacht, dass wir gesagt haben, wir wären dafür das, und an einer Stelle haben wir auch gesagt bei der Interim jetzt, wir wollen, dass es ähnlich wie es das in Wuppertal ja auch schon einmal gegeben hat, einen extern moderierten Prozess mit der Kompanie, um mal zu klären, was ist denn eigentlich eine Vorstellung künftiger Leitungsstrukturen, die man dann wiederum zur Grundlage oder mit Grundlage des nächsten Findungsprozesses machen kann. Das haben wir jetzt schon einmal vorgegeben, aber dann ist es schon ein Stück weit so, dass man eine Kulturinstitution in die Verantwortung von einzelnen Personen oder einem Team oder einer Aufstellung gibt, die man gemeinsam gefunden hat, damit die dann da arbeiten und dann auch entsprechend die Veränderungen anstoßen. Und das wird in der Regel nicht besser, wenn dann nach diesem Prozess dann die Politik oder die Verwaltung von außen da immer noch reinfummeln. So, das merke ich und habe auch gemerkt, ist aber irgendwie eine Erwartung, die an uns gerichtet wird. Wenn wir das aber machen würden, würden wir wahrscheinlich von den gleichen kritisiert werden, als lass die Kulturinstitution doch bitte mal in Ruhe arbeiten. Wieso mischt ihr euch denn da so tief ein? Das heißt, da gehen zwei Erwartungshorizonte nicht vollständig übereinander. Und wir sehen das an anderer Stelle auch im Bühnenverein, diskutieren wir gerade ein Papier, das entstanden ist, erstmal zwischen Intendantinnengruppe und Dramaturgienetzwerk, aber noch nicht fertig ist. Wo es noch weiter diskutiert wird, nachdem wir schon eins gemacht haben zum Thema, wie findet man Intendanzen, jetzt auch zur Frage, wie gestaltet man eigentlich den Übergang von einer Intendanz zur anderen Intendanz. Und da, wenn man so nach Theater Deutschland guckt, gibt's alle Beispiele von, die beiden reden gar nicht miteinander und halten sich nicht im gleichen Gebäude auf, bis zu Bielefeld, wo es quasi idealtypisch sozusagen in einem Intendanzübergang ein oder zwei Jahre sozusagen alte Intendanz und neue Intendanz im gleichen Büro gesessen haben und miteinander gearbeitet haben, quasi wirklich idealtypisch übergeben haben. Und dazwischen ist die Welt sehr bunt. So, und das etwas besser zu sortieren und zu strukturieren, ist eine Aufgabe, vor der steht, glaube ich, jeder, der in der Verantwortung für so eine kulturpolitische Veränderung ist. Ich will nur warnen, weil mir das gerade immer wieder begegnet. Am Ende des Tages bleibt jede Personalentscheidung in jeder Kultureinrichtung auch eine Wette darauf, dass es klappt. Ich habe das eben schon gesagt, will das aber nochmal unterstreichen, weil man weiß ganz viel, man weiß auch über die Personen, die man holt, eine ganze Menge, aber ob es in der konkreten Situation dann auch zueinander passt, weiß man immer erst, wenn alle anfangen, miteinander zu arbeiten. Und das kennen wir aus allen Bereichen auch. Wir kennen auch die Fußballmannschaften, wo der eine Trainer merkt, mit der Kabine geht's gar nicht, und dann wechselt er einen Verein und wird woanders Meister. So, das haben wir alles in der Vergangenheit schon gesehen, und das kann auch in der Kultur passieren, weil so Häuser ihre eigene innere Struktur haben und ihre eigene innere Kultur haben, und wovon wir ein bisschen weggehen, und zwar berechtigterweise weggehen, ist diese Idee, da kommt eine neue künstlerisch verantwortliche Person oder ein Team und die machen Tabula Rasa im künstlerischen Bereich des Hauses. Die Diskussion haben wir ja auch immer, die berühmten Nichtverlängerungsmitteilungen bei Intendanzwechseln, wo wir schon eher sagen, naja, arbeitet doch mit dem, was das Haus hat, und arbeitet auch mit der Struktur und der Geschichte. Wenn ich das aber zunehmend mache, erhöht das auch die Gefahr, dass es zu Friktionen kommt zwischen Menschen, die aus einer anderen kulturellen Tradition kommen, als die Person, die jetzt neu reinkommt. Ich glaube, da sind wir auch in einer Übergangsphase, wo wir es gerade an vielen Häusern sehen, wo es komplizierter werden kann und wo man miteinander Mechanismen entwickeln muss, wie man sich aufeinander zubewegt. Und das wird sicherlich bei der nächsten Besetzung, wie auch immer die aussehen wird, die wird nicht kurzfristig erfolgen, dann auch wieder ein Thema sein, weil wir natürlich eine sehr gewachsene Kompanie haben mit einer großen Tradition und jemanden, der oder die dann vielleicht von außen reinkommt und mit einer anderen Tradition. Und das muss eine Passung hergestellt werden, und das setzt voraus, dass man sich aufeinander zubewegen wird in der künftigen Konstellation.
Ich fand in dem Zusammenhang noch interessant, in einem Artikel, ich glaube in der Zeit, hatte ich das Gefühl, mokierte sich der Autor ein bisschen über eine Bemerkung von dir im Rahmen einer der Pressekonferenzen, wo du, glaube ich, sinngemäß, ich vermute aufbauend auf genau der Analyse gesagt hast, ich kann auch nicht garantieren, dass die nächste Berufung zu 100% funktionieren wird. Also so ungefähr ist es zitiert gewesen, dass das Zitat stimmt. Ich fand das aber eine durchaus plausible und auch sehr ehrliche Aussage, hatte aber das Gefühl, das ist vielleicht auch eine Form von Ehrlichkeit, die gerade wenig gutiert wird. Also würdest du dir mehr Verständnis für die Komplexität wünschen? War das eine bewusste Entscheidung, da auch eher sagen, offen zu legen, als irgendwelche Versprechungen zu machen, die dann vielleicht in ein paar Jahren wieder sagen, auf die Füße fallen?
Ja, das war nicht in der Pressekonferenz, aber ich habe das gesagt, als es eine Ausschussbefassung gegeben hat, weil es zum Schluss tatsächlich um die Frage ging, wie geht's denn jetzt beim nächsten Mal weiter? Und ich finde, ehrlicherweise, ich habe da gar nicht lange drüber nachgedacht, für mich ist das eine Selbstverständlichkeit. Es gilt übrigens für alle Personalentscheidungen. Ich kann immer nur bis zu einem gewissen Grad eine Plausibilität herstellen, ob es klappt oder nicht. Und dann entscheidet sich in der konkreten Situation. Und das habe ich schon so oft erlebt, auch bei anderen Personalentscheidungen, auch in welchen, wo ich nur Beteiligter von Teams war, wo andere der Meinung waren, mit uns kann man jetzt arbeiten. Und dann ging das aber auch nicht. Und manchmal ist es auch so, dass man das Gefühl hat, beide Seiten haben recht und es passt trotzdem nicht. So, also auch das ist eine Situation, mit der man umgehen muss. Und ich weiß, dass jetzt ganz viele momentan unterwegs sind und nach tiefer liegenden Gründen suchen, von denen sie jetzt wollen, dass ich darüber was sage, was ich nicht kann. Was ich aber sicherlich sagen kann, ist, sagen, dass am Ende tatsächlich der Satz, auf den wir uns verständigt haben, dass wir es bedauern, dass es nicht gelungen ist, eine Grundlage für eine weitere gemeinsame Zusammenarbeit zu schaffen, dass das den Kern trifft. Und dass die Frage, die dann jetzt immer da hinten dran kommt und wo die eine, wo jetzt ja auch quasi sagen unterschiedliche Akteure, unterschiedliche sozusagen prononciert vorgetragene Vorstellungen davon, was jetzt richtig oder falsch ist oder wer schuld ist oder nicht schuld ist, am Ende des Tages bei der Bewertung der Situation nicht die entscheidende Rolle spielen, weil es ja gar nicht darum geht, eine Schuldfrage zu klären, sondern eine Perspektivfrage zu beantworten, ob es gelingt, gemeinsam zu arbeiten. Innerhalb der Kompanie in diesem Fall oder woanders dann auch in den Kultureinrichtungen. Das ist ja, wie gesagt, kommt ja regelhaft vor, dass Dinge enden. Und das ist die für mich einzig entscheidende Frage. Ist das herzustellen, dass man gemeinsam miteinander arbeitet oder ist das nicht herzustellen? Und die Gründe kann man dann wochenlang diskutieren, aber die sind am Ende zweitrangig, wenn ich erstmal die Feststellung getroffen habe, ich kriege die Grundlage nicht hin. Und das ist der entscheidende Punkt gewesen, den wir hier gehabt haben. Und wie gesagt, das kommt gar nicht so selten vor. Es kommt nur sehr selten in einer derartig aufgeheizten, an die Öffentlichkeit getragenen und dann auch öffentlich begleiteten und diskutierten Art und Weise vor. Normalerweise gehen so Prozesse anders und leise vonstatten. Und das ist sicherlich dem Umstand geschuldet, dass wir hier über sozusagen eine sehr besondere Situation nach 51 Jahren sozusagen einer prägenden Choreografenpersönlichkeit an der Spitze der Kompanie es zu tun haben und man einfach merkt, auch das ist ja dann relativ banal, Texte darüber klicken. So simpel ist es dann ja manchmal auch und das führt dann natürlich auch zu einer Befassung damit, die es nochmal zusätzlich erschwert, das Problem tatsächlich zu lösen.
Wenn wir über Personalien und überraschende Personalien und vielleicht auch sozusagen dem Blackbox-Personalien sprechen, dann ist das vielleicht schon eine Überleitung auch, um nochmal auf das Thema Bund und BKM-Bund zu schauen. Du hast zum Start unseres Gesprächs ja schon gesagt, dass das für dich, was jetzt deine Personalie betrifft, eigentlich mit der Bundestagswahl praktisch schon klar war. Und ich habe mich auch an unser Gespräch bei der letzten Bundestagswahl erinnert, wo du auch damals beschrieben hast, was sind eigentlich die Voraussetzungen, unter denen du dir vorstellen kannst, eine Position zu machen, dass jetzt 2025 du an der Seite von Friedrich Merz im Bundeskanzleramt einziehen würdest, hätte mich irgendwo auch überrascht.
Übersteigt, glaube ich, nicht nur meine Fantasie.
Zugleich muss man ja sagen, dass die Personalie, die es dann geworden ist, doch auch für die meisten überraschend kam. Mich würde interessieren, einmal, wie hast du, als es ganz frisch war, auf die Personalie geguckt und dann sind die berühmten 100 Tage Schonfrist lang vorbei. Wie guckst du denn auf das erste halbe Jahr bundespolitischer Kulturarbeit?
Also ich glaube, ich war so überrascht, wie alle überrascht waren. Der Name kursierte ja. Wir haben alle mal gedacht, er wird vielleicht Regierungssprecher oder so. Das war zumindest das Gerücht, das mir begegnet ist, dass Wolfram Wreimer dafür im Gespräch sei, weil man ja auch wusste, er ist mit Friedrich Merz eng und ist auch jemand, der ihn strategisch berät und ist auch jemand, der durchaus in längeren Linien sagen auch über konservative Gestaltung von Gesellschaft nachdenkt und dazu ja auch eine Menge publiziert hat. Insofern war er schon jemand, den man auf dem Schirm hatte. Für Kulturpolitik hatte ich ihn jetzt ehrlicherweise überhaupt nicht auf dem Schirm und habe auch eine ganze Menge Verdutztsein bei vielen Leuten erlebt und war dann am Anfang immer so der Meinung, dass ich dachte, okay, jetzt gucken wir mal, Die spannende Frage wird ja sein, und ist es ein Stück weit aus meiner Sicht immer noch, um da vorzugreifen zum zweiten Teil der Frage, bleibt er in dem Geschäftsmodell, mit dem er sich über die letzten Jahre und Jahrzehnte öffentlich positioniert hat, als eine Person, die auch sagen, gerne gehört wird in Öffentlichkeit, weil sie sehr prononciert und teilweise auch provozierend bestimmte Positionen vertritt, die dann sagen, auch Debatten triggern sollen? Oder lässt er sich darauf ein, tatsächlich als Kulturpolitiker sich ein Stück weit aus der Debatte nicht rauszuziehen, aber schon zu erkennen, dass die Aufgabe des kulturpolitisch Verantwortlichen eher die ist, eine Debatte und einen Diskursraum und einen kulturellen Reflexionsraum mittels der Kunst überhaupt zu ermöglichen. Und zwar nicht dadurch, dass man selber einen Pflock reinrammt und sagt, reibt euch alle dran, sondern dadurch, dass man den Raum öffnet, dass Künstlerinnen und Künstler frei arbeitend selber sozusagen mit Positionierungen sich sozusagen geschützt in diesen Raum begeben können, um dann Gesellschaft voranzubringen. Und meine Hoffnung war, dass das reflektiert wird und dass das gelingt. Ich muss gestehen, dass ich nach einem halben Jahr im Amt von ihm mehr Zweifel habe, als ich das zu Beginn der Amtszeit hatte, weil ich doch relativ häufig erlebe, dass er mit so einem ganz merkwürdigen Diskursschema operiert, das da lautet, die Freiheit, wenn ich ein bisschen böse zusammenfasse, die Freiheit gilt für all diejenigen, die sich innerhalb eines sozusagen definierten sozusagen Bereichs gesellschaftlicher Mitte bewegen und die deswegen auch gemeinsam mithelfen, diese Gesellschaft im vernünftigen Maßhalten von Mitte und zentrierter Politik zu bewegen und dann fast hufeisentheoretisch zu sagen, alles das, was rechts und links davon passiert, sagen, ist aber dann böse und arbeitet gegen diese Mitte. Und das widerspricht an vielen Stellen aller meiner kulturpolitischer Erfahrungen, weil häufig ja gerade innovative Kontexte und die notwendigen Provokationen sich an den Rändern und nicht zwingend in der Mitte bewegen und ich auch ein bisschen Schwierigkeiten damit habe, die Anwürfe von rechts mit kulturpolitischen Positionen der Linkspartei gerade in eins zu setzen. Die einen greifen relativ unumwunden künstlerische Freiheit an, die anderen machen das eigentlich nicht in meiner Erfahrung. Aber das muss ja jeder selber für sich bewerten und entscheiden. Und ich nehme schon wahr, dass er Lust hat, eher den Debattenraum zu bewirtschaften und nicht ihn überhaupt zu sichern. Und das macht mir ein bisschen Sorge, weil natürlich kann man sagen, und das war ja auch damals meine erste Reaktion, na, Kulturpolitik ist ja Ländersache, insofern gucken wir mal und notfalls müssen wir Länder stärker in die Verantwortung, das sehe ich jetzt schon so. Aber die Aufmerksamkeitsmechanismen in unserem Land sind ja schon auch so, dass der oberste Kulturpolitiker gefühlt der Kulturstaatsminister ist, obwohl er mitnichten der mächtigste Kulturpolitiker im Land ist. Aber so funktioniert Aufmerksamkeit und er setzt da gerade einen Ton, der uns richtig in Schwierigkeiten bringen kann, wenn er das meint, weiterzufahren. Nicht ihn selber, aber das kulturpolitische Feld insgesamt.
Da steckt ja auch, also wie du sagst, eine Lust an der Provokation drin, die vielleicht für den Moment erstmal so ein Strohfeuer an Diskussionen nur lostritt, aber ja den Boden bereitet für Diskussionen, die sehr viel langfristiger und nachhaltiger tatsächlich auch Grundlagen von Kulturfinanzierung beispielsweise in Frage stellen können. Wenn man das dann noch in Verbindung bringt mit, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, dem letzten halben Jahr auf so eine Art globalen politischen Perspektive, den Tendenzen, die es in den USA gibt, auch was dort kultur- und wissenschaftspolitisch gemacht worden ist, hat man das Gefühl, es gibt da ja durchaus Nachbarschaften, die einen wirklich große Sorgen machen können. Ich habe gerade heute Vormittag hatten wir einen Workshop, in dem es um Fragen von, wie wollen wir künftig auf der Website mit Fragen von diversitätssensibler Sprache umgehen. Und es war ganz spannend, dass von so einem vielleicht vor ein paar Monaten noch eher von wenigen formulierten, müssen wir das jetzt machen, wir eigentlich gekippt sind in einen, dürfen wir das noch machen. Und das in so wenigen Monaten an dieser einen exemplarischen Stelle ist, finde ich, eine bemerkenswert schnelle Verschiebung von öffentlichem Diskurs. Was sind denn diese Themen, die dir da Sorge machen, wenn du sagst, das bringt uns in potenziell große Gefahr?
Ja, also das eine wäre jetzt schon, sagen, das mit dem Gendern ist ein prototypisches Beispiel. Also ich muss gestehen, ich bin immer wieder verdutzt darüber, wie viel Schaum vor dem Mund, wie schnell Menschen bekommen können, wenn es um sozusagen geschlechtergerechte, diversitätssensible Sprache geht. Und dann immer zu behaupten, man könne Freiheit damit verteidigen, dass man Verbote ausspricht, habe ich ein analytisches Problem mit, wenn ich ehrlich bin und kann das auch nicht ganz verstehen. Ich bin sehr bei Dennis Yücel, der ja selber kein Freund des Genderns ist, der aber ja aber so schön gesagt hat, das beste Argument dafür doch zu gendern sei die Aufregung, die genau das immer erzeugen würde bei denen, die gegen das Gendern seien. Das finde ich eigentlich sozusagen dialektisch gedacht eine ganz schöne Überlegung. Und Ich bin an der Stelle, und das macht es vielleicht prototypisch fest, er kann das für seine Verwaltung festlegen. Ich habe das hier in der Kulturbehörde nicht getan. Hier kann jeder das so schreiben, wie er will, weil ich das irgendwie jetzt nicht entscheidend finde und glaube, es wird sich eher auf der Strecke gesellschaftlich regeln. Ich finde es dann problematisch, wenn man anfängt, quasi gleichzeitig es den von einem selbst finanzierten oder vermeintlich finanzierten, also er ist ja bis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegangen, nachdem musste öffentlich finanzierte Einrichtungen, die im öffentlichen Auftrag sprechen, wie er sagt, haben sich dann auch diesen Regeln oder sollten sich diesen Regeln auch anschließen, wo ich einfach ein paar Knoten drin habe. Also erstens finde ich die Unterstellung, dass Kulturinstitutionen oder öffentlich-rechtliche Medien in öffentlichem Auftrag sprechen, schon grundfalsch. Sie sind zwar öffentlich finanziert, aber sie sprechen nicht im öffentlichen Auftrag. Das ist genau Teil ihrer Freiheit, dass sie das eben nicht tun und nicht folgen. Sie haben vielleicht eine öffentliche Aufgabe, aber wie sie die definieren, ist sozusagen in der grundgesetzlich normierten Freiheit genau ihre Frage. Und wenn dann der Onkel mit dem Geld sagt, ich rate dir, mach das doch mal lieber so, ist es jetzt auch vergleichsweise naiv, danach mit Augenaufschlag zu sagen, ja, war ja nur ein Ratschlag. Wenn die es anders machen, machen sie es halt anders. Das hat dann keine Konsequenzen. Das muss man ja auch glauben, dass das so ist. Und das ist schon nicht eins zu eins vergleichbar mit dem, was in den USA passiert. Also wenn da jetzt Regierungsinstitutionen mittlerweile Listen von Kunstwerken in den Smithsonian-Museen schreiben, die jetzt sozusagen verändert werden müssen, weil sie aus deren Sicht nicht mehr quasi der hegemonialen Erzählung US-amerikanischer weißer Geschichte entsprechen, ist das sicherlich was anderes als so eine Empfehlung. Aber der Satz, naja, wenn sie das nicht machen, dann ist es halt ihre frei gewählte Entscheidung, sich von ihrem Publikum weiter zu entfremden. Und das war ja das, was er gesagt hat. Ist zumindest deutlich weiter vorne auf dem Weg ein Schritt, der da enden kann oder der weiter auf einem Weg gegangen werden kann. Und das ist schon eine Frage, vor der wir alle miteinander jetzt stehen. Wollen wir die Freiheit dieses Raumes wirklich erhalten und wollen wir auch die Fähigkeit einer Gesellschaft selber zu entscheiden, welchen Fortschritt sie will, erhalten? Oder billigen wir es staatlichen Institutionen zu, dass sie sagen, nee, die Mehrheit ist jetzt dagegen, deswegen ist der Fortschritt hier zu Ende. Man übertrage das mal auf andere gesellschaftliche Fortschrittsszenarien und frage sich, wo wir als Gesellschaft stünden, wenn man auch in früheren Zeiten dem Staat zugestanden hätte zu sagen, und hier endet jetzt eine Emanzipationsbewegung.
Wenn man das weiter nach vorne denkt, das klingt vielleicht dramatisch, aber ich habe zugleich gerade mit dem Blick auf Amerika das Gefühl, es sind auch dramatische Situationen, dann kann es schon so einen Moment geben, wo man auf solche Monate, Jahre zurückblickt und sich fragt, was haben wir damals eigentlich gemacht? Also sagen, was haben wir getan, was haben wir auch nicht getan? Empfindest du es gerade als so einen Moment, wo sich wirklich die große Frage stellt, muss man aus einem, wir machen inkrementelle Politik und argumentieren, rausgehen, grundsätzlicher, größer, sagen, in Opposition oder Gegenpositionen gehen? Und was könnte das konkret heißen? Das ist ja vielleicht auch schon eine Frage mit Blick jetzt nicht nur auf die nächsten 6 Monate, aber was ist so dein Projekt, was setzt du dem entgegen, auch kulturpolitisch, aber vielleicht auch auf anderen Ebenen?
Ja, das ist, also ich bin über die Frage fast schon hinaus. Also wir haben uns ja regelmäßig in unserem Podcast immer wieder über Bruce Springsteen unterhalten, den könnte ich jetzt nochmal zitieren, der ja ab Mai auf seiner Europatournee diese Frage für sich auch schon sehr eindeutig beantwortet hat, indem er ja quasi jedes Konzert mit der Philippika gegen Donald Trump und dann noch mit 2, 3 weiteren Reden innerhalb des Konzerts dann unterstrichen hat. Und eine Passage war, wo er beschrieben hat, was in den USA passiert und immer beschwörend dazwischen gesagt hat, this is happening now. Also nicht mehr, wir reden über etwas, was irgendwann sein könnte, sondern der Eingriff in die universitäre Freiheit, sozusagen die Übergriffe auf unbescholten US-amerikanische Bürger, die verhaftet und deportiert werden und das passiere jetzt und das sei nicht mehr irgendwie eine Fiktion, sondern das sei jetzt schon der Fall. Und da sind wir hier ja noch nicht, so das muss man ja auch ganz klar sagen, auch wenn wir Diskursverschiebungen schon feststellen. Und die große Schwierigkeit, die sich immer ergibt, ist, dass wir ganz großartig darin sind, aus der demokratischen Mitte heraus oder von den progressiven Kräften im Land zu erklären, warum diese Angriffe auf eine offene, vielfältige Gesellschaft falsch sind. Und dann sagen wir auch immer laut, das ist falsch. Und dabei bleiben wir dann stehen. Und in einer Situation, in der aber viele Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, so wie es jetzt gerade läuft, ist auch nicht okay, sondern es müsste sich was verändern, bleibt damit eine Lücke, die nicht gefüllt ist und die dann am Ende eben doch wieder gefüllt wird von denen, die, ich sag mal, so ein dystopisch rückwärtsgewandtes Politikverständnis haben oder auch ein Bild einer ehemals geordneten Gesellschaft, die wiederherzustellen ist, dann in den Raum stellen und kreieren wollen. Und es gab mal vor ein paar Monaten in der Süddeutschen Zeitung einen Text, wo es eigentlich um ganz was anderes ging, um den Technofuturismus in Italien und diesen Technofuturismus jetzt in den USA. Auf der einen Seite gigantischer gesellschaftlicher Rückbau und auf der anderen Seite aber sozusagen technologische Fantasien von wir besiedeln den Mars und wie passt das zusammen. Und in dem Text zitieren die Autoren aus dem Film Ben-Hur eine Szene, in der sagen sich Masala, glaube ich, ist das genau, der Jugendfreund von Ben-Hur, der mit ihm dann über Kreuz liegt. Ben-Hur ist zu dem Zeitpunkt gerade auf dem Weg zur Galeere mit Sixtus, einem, glaube Tribun, unterhält. Und die unterhalten sich über den Aufstieg des Christentums im alten Rom und über die Bedrohung der alten Ordnung durch sozusagen diese neue monotheistische Religion, die ja quasi alle Vorstellungen der römischen Gottheiten und auch der Organisation des Staatswesens über den Haufen wirft. Und dann sagt mir Salah zu Sixtus, du willst also wissen, wie man eine Idee bekämpfen kann mit einer anderen Idee. Und ich glaube, auf so einer banal grundsätzlichen Ebene sind wir mittlerweile, dass wenn ich eine progressive Vorstellung von Gesellschaft haben will, ich diese andere Idee sprechbar und erzählbar machen können muss. Und das ist die Lücke. Die haben wir momentan nicht. Gibt jetzt Ansätze, ich finde, gerade jetzt im Sommer, sagen im Urlaub, das Buch Abundance von Ezra Klein und Derek Thompson gelesen, was sozusagen der Versuch ist, mal zu beschreiben, wäre Überfluss künftig eigentlich nochmal denkbar, wenn wir jetzt andere Dinge leben? Also ist diese Unterstellung, es wird alles schlechter und wir müssen uns bescheiden und wir gehen jetzt in ein Zeitalter der Knappheit und der Stagnation, ist aber auch gar nicht schlimm, weil es immer noch besser ist als der Weltuntergang. Stimmt das überhaupt? Oder kann ich nicht auch sagen, hey, nee, die Zukunft kann auch echt cool werden, wenn wir ein paar Fragen jetzt lösen, die wir technologisch eigentlich lösen können. Wir müssen es nur wollen. Und wenn wir uns gesellschaftlich umbauen, weil wir die Bereitschaft haben, das zu tun, dann können wir auch künftig im Überfluss leben. Das ist möglich. Und dann haben wir auch sozusagen Fortschrittsoptionen, die wir aber gestalten müssen. Und sozusagen so in eine Debatte reinzugehen, dass man tatsächlich diese Zukunft, die möglich ist, auch beschreibt, um dann Lust darauf zu machen, da hinzugehen und diese Zukunft nicht nur ein es wird nicht ganz so viel schlimmer werden, wie die anderen behaupten, sondern nee, es wird besser werden. Ich glaube, dieses, sagen, da nicht nachzulassen, dass Politik das kann, wird wesentlich sein und ist, glaube ich, die entscheidende Aufgabe, die wir zu leisten haben, wenn wir dieses sozusagen rechte Rumgenöle in unserer Gesellschaft und diese schlechte Laune, die man überall breit machen kann, dieses, jetzt mäßigt euch mal, sonst wird es noch viel schlimmer, ich würde sagen, man muss sich nicht mäßigen und das führt hin bis zu der Frage dann am Ende des Tages, wie geht man eben mit diesen sogenannten Kulturkämpfen um? Sage ich nur, das ist ein Kulturkampf, das geht, das ist böse? Oder sage ich vielleicht auch, anscheinend geht es hier wirklich ans Eingemachte. Und wenn die der Meinung sind, dass ich nicht mehr respektvoll sprechen soll, wenn die der Meinung sind, dass nicht alle Teilhaberechte in dieser Gesellschaft haben sollen, wenn die der Meinung sind, dass öffentliche Institutionen sich nicht darum kümmern sollen, dass ihre Angebote wirklich allen offen stehen, bin ich da nicht erst recht gefordert zu begründen, warum eine Gesellschaft, die aber genau das tut, die respektvoll miteinander umgeht, die Differenz anerkennt als gleichberechtigt, die Solidarität aus der Differenz herauswachsen lässt und die Institutionen baut, die wirklich allen offen steht, eine bessere Gesellschaft ist als die Gesellschaft, die sagt, jetzt findet euch mal damit ab, dass einige von uns halt besser sind und länger hier leben und deswegen mehr Rechte haben oder einfach mehr sind und deswegen hegemonial in der Vorhand sind. Den Mut, in diese Debatte reinzugehen, müssen wir als Progressive entwickeln. Und den vermisse ich. Und den vermisse ich manchmal, was du beschrieben hast, dieses dürfen wir das überhaupt noch, das kennt man ja an sich. Man fängt an so zu fragen, ist das jetzt schlau? Weil wenn ich das jetzt mache, weiß ich ja, was ich zurückkriege. Und es trotzdem zu machen und die anderen zu holen, die es auch machen und zu sagen, nee, wir kämpfen darum, dass es eine progressive Vorstellung einer besseren Gesellschaft da draußen gibt und nicht nur so ein defensives, wir verhindern, dass es so schlimm wird, wie die AfD es will und machen es deswegen nur so schlimm, wie die CSU es will, um es mal böse zu formulieren. Das ist zu wenig, wenn ich Demokratie retten will.
Wir gehen mit sehr viele Fragen durch den Kopf und wir müssen zugleich die Zeit im Blick haben. Das Schöne ist ja, dass wir immer die Aussicht haben, das Gespräch fortsetzen zu können. Ich würde vielleicht eine Frage stellen als Abschlussfrage, die ermöglicht, da anzuknüpfen, aber auch nochmal was ganz anderes in den Blick zu nehmen. Und eine Frage, die eine untypische Frage für den Sommer ist, weil nach guten Vorsätzen fragt man ja eigentlich beim Jahreswechsel. Aber wenn du jetzt mit den Erfahrungen dieses ambivalenten ersten Halbjahres und auch mit diesen sehr grundsätzlichen Überlegungen auf die nächsten Monate guckst, gibt es sowas wie einen guten Vorsatz, den du dir selber fasst oder vielleicht auch einen, von dem du hoffst, dass sich möglichst viele ihn fassen. Wobei ich sehr dankbar bin, je konkreter, desto realistischer wird er umgesetzt werden. Das ist ja eine der Lehren, die man bei guten Vorsätzen hat. Das heißt, was konkret gilt es in den nächsten Monaten zu tun?
Große Frage. Also für mich persönlich, und das merke ich schon, geht es darum, genau diese Unterstellung, die ich gerade eben gemacht habe, nicht zu verlieren. Also weil ich merke schon, dass die Momente, an denen man sich fragt, klappt das eigentlich noch mehr werden? Und ich weiß, dass es einen Moment gäbe, an dem eine gewisse Schwelle überschritten würde, die einen dann auch nicht mehr politisch funktionsfähig macht, um das mal so zu sagen. Und ich mache diesen Job jetzt 8 Jahre. Das ist durchaus eine Perspektive, wo auch mal die Fragen kommen. Man kann das jetzt auch noch mal 8 Jahre machen. Man kann aber auch sagen, es gibt Ämter, die sind auf 8 Jahre begrenzt. Und das ist auch eine ganz gute Idee. Dann kommen andere. Das sind schon Punkte. Und diese Frage, sich jetzt zu wägen, sagen, ist das jetzt eine Auseinandersetzung, in die man von der Situation und von der Position aus, in der man sich gerade bewegt, jetzt nochmal voll hineinbegibt mit einer Konsequenz, und hat man das in sich und will das machen, ist schon ein Thema, das mich gerade umtreibt. Das sozusagen ist der persönliche sozusagen Vorsatz, ist genau das für sich selber zu beantworten. Und für unsere Gesellschaft insgesamt hoffe ich einfach, dass es allen miteinander gelingt, wie hat Harry Rowert mal so schön gesagt, sagen, was man denkt, aber vorher was gedacht haben. Also vorm Sprechen 3-mal tief Luft holen. Vorm Twittern, vorm Skeeten, vorm Posten 3-mal tief Luft holen. Und einmal sich fragen, was will ich eigentlich wirklich? Und nicht, was ist quasi nur der reflexamöbenhaft bediente Reiz, auf den ich jetzt irgendwie reagiere, weil ich finde, dass das jetzt das sich zwangsläufig triggernde nächste sozusagen Moment in einer Eskalationsdynamik ist. Da stehen wir uns oft genug echt böse selbst auf den Füßen. Und wenn wir das weiter so spielen, das Spiel, dann werden wir wahrscheinlich in ein paar Jahren solche Podcasts nicht mehr machen, weil wir gar nicht mehr die Notwendigkeit sehen, die zu tun, weil wir gar nicht mehr glauben, dass es Sinn hat, im Gespräch über bessere Ideen nachzudenken, weil sich was anderes durchgesetzt hat. Aber wir haben es vollständig selbst in der Hand, diesen Zustand nicht herbeizuführen. Und die Frage, wer macht das wo, auf welcher Stelle, an welchem Platz am besten, das ist schon eine Frage, die muss gerade jeder für sich beantworten. Das ist definitiv nicht die Zeit, in der man sagt, ah, ich gucke mir das nochmal eine Zeit lang an, wird schon werden. Das glaube ich zunehmend nicht mehr. Und insofern ist die Frage, wo bringt man sich am wirksamsten ein, schon eine, die sich, glaube ich, gerade alle denen, was daran liegt, dass wir künftig auch in Freiheit und Frieden miteinander leben, jetzt stellen sollten und nicht irgendwann später.
Dann hoffe ich schon aus Eigeninteresse sehr, dass wir die nächsten Jahre weiter auch diesen Podcast machen zwischen den anderen Dingen, die wir tun, mit hoffentlich großer Wirksamkeit. Lieber Carsten, vielen Dank für die Zeit und hoffentlich auf bald.
Ich danke dir.
Das war die 108. Folge unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Veränderung. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Wir haben das Gespräch Ende August aufgezeichnet. Die Saisoneröffnung der Staatsoper Hamburg mit neuer Intendanz, die Carsten Broster im Gespräch erwähnt, wird vom 26. bis zum 28. September stattfinden. Noch ist also Gelegenheit, dabei zu sein. Hier wird es in diesem Jahr nach einer kleinen Pause rund um unseren Semesterstart im Herbst wieder neue Folgen geben. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf.